Willkommen. Und ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, vor 2 Wochen habe ich über die Familie Davids gesprochen. Eine dysfunktionale Familie, wo so vieles schief gelaufen war. Furchtbare Dinge sind da passiert. Und doch am Schluss hat Gottes Gnade so, ja, ist wieder so aufgeleuchtet. Ne? Und Gott hat auch diese Familie zum Segen doch noch gebraucht. Und heute möchte ich über die positive Antwort sprechen, auf dieses Thema Beziehungen in der Familie. Und ich fange an mit 2. Mose 20, Vers 12. Da heißt es: Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Und wir kennen das alle sehr gut, dieses 4. Gebot aus den 10 Geboten, dem Dekalog. Aber was bedeutet das? Wie sollen wir das mit Leben füllen? Wir haben in unserer Gemeinde Geschwister aus ganz verschiedenen Kulturen. Wir haben Leute aus Afrika, aus dem Iran, aus Österreich, auch eine Schwester, und auch mit russlanddeutschem Hintergrund. Und die haben alle mal so erzählt, was für sie Familie bedeutet. Und da waren wir sehr überrascht, wie unterschiedlich das sein kann. Ja, in Russland zum Beispiel, da sieht man seine Eltern. Also, wo wir ja nur drüber lächeln können, ja, zu Mama und Papa sie zu sagen, aber ist bei denen normal. Oder im Iran ist es zum Beispiel normal, dass man, bis man heiratet, im Haus der Eltern lebt. Ja, dann geht man nicht einfach, wenn man 18 ist, aus dem Haus raus, sondern man gehört immer noch dazu. Und und einmal in der Woche besucht man dann mit der ganzen Großfamilie die Großeltern und isst zusammen und isst den ganzen Tag zusammen. Auch das gehört bei denen zu ihrer Kultur. Und Afrika war es wiederum ganz nochmal wieder anders und so. Ich will das jetzt auch nicht alles erzählen. Aber was ich damit nur sagen möchte, wie wir dieses Gebot jetzt ausgestalten, ehre deinen Vater und deine Mutter, das kann unterschiedlich sein, auch innerhalb von Deutschland. Ja, der eine sagt, ich ehre meine Eltern, weil ich einmal in der Woche ihren Rasen mähe. Ne? Und der andere sagt, ich besuche sie zweimal im Jahr. Und der andere sagt, ich rufe jeden Abend an meine Eltern. Ja, und das ist sehr unterschiedlich. Man kann nicht sagen, ja, die Bibel sagt uns jetzt ganz genau, wie wir dieses Gebot mit Leben füllen sollen. Ja, da gibt uns Gott auch viel Freiheit, aber Gott gibt den Rahmen und der ist auch sehr wichtig. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über diesen Rahmen, diese Richtlinie, sage ich mal. Und da gibt es auch im Neuen Testament eine wichtige Stelle im 6. Kapitel vom Epheserbrief, Vers 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr dem Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Also Paulus nimmt hier Rückbezug auf die erste Stelle, die ich eben mit euch gelesen habe, aus 2. Mose 20. Und was ich hier interessant finde, Paulus begründet das, dieses Gebot, die Eltern zu ehren, dreimal mit 3 Argumenten, die uns motivieren sollen, das auch wirklich zu tun. Und das erste Argument ist, weil ihr dem Herrn gehört. Oder in der Elberfelder steht nur dieses im Herrn, aber das bedeutet genau das, ja, weil ihr dem Herrn gehört. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, mal was Grundsätzliches zu sagen über die Gebote des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Die unterscheiden sich ja darin, dass es im Neuen Testament nicht heißt, du sollst, du musst oder du darfst nicht, sondern es heißt einfach, ja, gehorcht, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Oder es heißt, einer diene dem anderen oder liebt einander. Ja, also ohne dieses du sollst oder du musst, Und das liegt einfach daran, dass die 10 Gebote und alle anderen Gebote, die Gott Mose gab, sind ja viele hundert, die richten sich an das damalige Israel, die ja gerade aus Ägypten herausgeführt worden waren und die noch gar nicht wirklich das Volk Gottes waren. Schon von der Berufung von Gottes Sicht her, aber die hatten noch kein Gesetz. Die waren vorher Sklavenvolk und Sklaven, ja, die behandelt man nicht gerade nach dem Gesetz des Landes, so war es zumindest damals, ja. Das waren keine Bürger, das waren Knechte. Und jetzt bekamen sie zum ersten Mal überhaupt ein Gesetz. Ja, Gott gab ihnen durch Mose ein Gesetz. Und es richtete sich also, ja, an Menschen, die eigentlich noch gar nicht Gott wirklich kannten. Und im Neuen Testament spricht Gott ja zu den Gläubigen, zu den Wiedergeborenen. Ja, und deshalb heißt es ja, wir gehören dem Herrn. Also eigentlich ist es für uns etwas Normales, Natürliches, dass wir Gott gehorchen, dass wir Gott dienen, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben. Und wir ehren unsere Eltern nicht, weil es unsere Kultur so vorschreibt, weil man das halt so tut, weil man das so macht, sondern weil es unserer neuen Natur entspricht. Das ist der Heilige Geist, der uns dahin bringt, der in uns den Wunsch weckt, das zu tun, ja, unseren Nächsten zu lieben, dem anderen Gutes zu tun. Und das ist der Unterschied. Okay. Wir gehören dem Herrn, sagt Paulus, und deshalb gehorchen wir unseren Eltern. Und das zweite Argument ist, denn so handelt ihr richtig, oder Elberfelder, denn das ist Recht. Ja, es ist einfach gut und richtig, seine Eltern zu ehren. Und das ist interessant, das ist auch wirklich in jeder Kultur so, auf der ganzen Welt, egal ob sie die Bibel kennen oder nicht, überall empfindet man es als richtig, die Eltern zu ehren. Ja, das ist etwas eigentlich Normales. Das sagt uns unser Gewissen schon. Vater und Mutter, die haben ihre besten Jahre für mich gegeben. Die haben sehr viel geopfert an Zeit, an Geld, an Kraft, um mich ja, groß werden zu lassen, sage ich mal. Ja? Um mir all das zu geben, was ich brauchte an Erziehung, an Bildung, an Kleidung, Essen, Bücher. Was haben die alles für mich besorgt und was haben die alles investiert und auf viele Dinge verzichtet, damit ich zu einem erwachsenen Menschen heranreifen konnte. Und deshalb gebührt ihnen auch die Ehre. Ja? Das sagt uns unser Gewissen schon. Also eigentlich muss man gar nicht dafür unbedingt die Bibel kennen, um das in sich zu verspüren. Ja? So handelt ihr richtig. Und das dritte Argument ist, es ist das erste Gebot mit einer Verheißung, also mit einem Versprechen, was Gott gegeben hat. Wenn du das tust, dann wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Ja, ja, und wer möchte das denn nicht? Ne? Wer möchte denn nicht gerne lange leben? Zumindest in Gesundheit. Ne? Wenn man krank ist, ist das wieder, verschiebt sich das ein bisschen. Aber wir wollen doch alle gerne den Segen haben. Ja? Ich denke, da sind wir uns einig. Und warum Gott ausgerechnet diesem vierten Gebot diese Verheißung gegeben hat, das hat ja eine Bedeutung. Ja, er hätte ja auch sagen können, ja, wenn du nicht tötest, dann wirst du ein langes Leben haben oder wenn du nicht stiehlst oder so. Aber ich glaube, diese Motivation, die brauchen wir wirklich, gerade hier. Denn wir wissen, jeder Mensch, der in die Pubertät kommt, der hat dieses sehr große Verlangen, sich von den Eltern freizustrampeln, unabhängig zu werden und erstmal alles zu kritisieren, was Mama und Papa sagen. Ja, das ist auch normal. Und das muss auch sein. Ja, denn sonst würden wir mit 50 immer noch unsere Tische und unsere Füße unter den Tisch der Eltern haben. Ja, und denken, ja, Hotel Mama ist auch nicht schlecht. Aber ja, wir haben das Bedürfnis, wenn wir so heranwachsen, wenn wir in der Pubertät sind, wir wollen ein eigenständiges Leben haben. Und dieses Bedürfnis kann aber auch dazu führen, dass man, dass, gewissermaßen übertreibt, dass man alle Familienbande hinter sich abbricht, dass man sagt, ich gehe jetzt raus, ich gehe in die weite Welt, so wie der verlorene Sohn, ja, gib mir das Erbe und das war's dann, ja, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Und das ist nicht gut, weil die Familie ist der Ort, wo wir doch lebenslang Kraft holen können. Ja, das ist der Ort, wo Zusammenhalt ist, wo ich weiß, ich bin bedingungslos angenommen. Das ist so, ja, für mich eigentlich so das größte Argument, warum man Familie braucht, dass ich da ja in eine Runde oder wie soll man sagen, in eine Gemeinschaft hineingeboren werde, wo ich wirklich geliebt bin, wo ich angenommen bin. Und es ist ja auch so, in diesem Kapitel im Epheser 6 wird ja vorher über die Ehe geschrieben von Paulus. Und da sagt er auch, ja, der Mann soll seine Frau lieben. Das ist die Grundlage. Und wenn die das tun, wenn Mann und Frau sich lieben, dann wird das Kind in eine liebende Beziehung hineingeboren. Ja, und das ist so wichtig, dass das Kind spürt, hier bin ich richtig, ja, hier bin ich angenommen. Ich kann so kommen, wie ich bin, und meine Familie kennt mich auch total. Und trotzdem lieben sie mich. Trotzdem kann ich immer kommen, bei Tag und bei Nacht. Und das haben wir auch unseren Kindern gesagt und ihr sicherlich auch, als die Kinder dann das Haus verlassen haben und haben Ausbildung gemacht, da haben wir gesagt, hey, und nicht nur einmal, sondern auch mehrmals haben wir ihnen das gesagt, ihr könnt immer kommen, wir freuen uns immer, auch wenn wir im Stress sind, auch wenn wir vielleicht viel zu tun haben, aber wenn ihr kommt, dann wisst ihr, dass ihr immer hier, ihr habt hier immer ein Bett und ihr habt immer eine offene Tür. Und das wissen die und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, auch wenn sie ihre eigene Familie haben, aber die Eltern sind immer da und haben offene Arme. Und das ist auch so, glaube ich, der Grund, warum man sich in der Familie so ungezwungen benehmen kann. Ja, man weiß, es ist egal, ob ich Junge oder Mädchen, ob ich blaue oder braune Augen habe, ob ich musisch begabt bin oder nicht, oder ob ich immer nur Einsen schreibe oder Fünfen. Ich bin hier willkommen. Ja, das ist diese Urgeborgenheit, wovon ja auch die Pädagogen sprechen. Und deshalb, glaube ich, sagt Gott, dieses Gebot hat eine Verheißung. Ich verspreche euch, wenn ihr das tut, dann werdet ihr ein gutes und langes Leben haben. Ja, wenn ihr eure Familie nicht zerstört, sondern wenn ihr die Familienbande pflegt und dazu steht, auch wenn manches auch schief läuft, das haben wir ja letztes Mal gehört, ne, vor 2 Wochen, auch wenn vieles schief laufen kann, aber trotzdem brauchen wir die Familie. Und nebenbei bemerkt, habt ihr vielleicht eben auch schon ein bisschen herausgehört, vieles von diesen positiven Merkmalen, die ich genannt habe von der Familie, lassen sich natürlich auch auf die Gemeinde übertragen. Ja? Die Gemeinde ist ja auch eine Familie, Familie Gottes. Und da soll es auch so sein, dass ich mich ungezwungen benehmen kann, dass ich hier weiß, Mensch, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe, aber ich bin willkommen und ich gehöre dazu einfach. Ja? Hier, die kennen mich, meine Geschwister kennen mich und haben mich angenommen. Ja, diese Geborgenheit, das ist unwahrscheinlich wichtig. Fürs ganze Leben nimmt man das ja mit. Und jetzt möchte ich auch noch etwas über Erziehung sprechen. Das gehört auch dazu. Epheser Kapitel 5, Vers 4. Da heißt es, und ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, oder in einer anderen Übersetzung, reizt sie nicht zum Zorn. Erzieht sie vielmehr in Mitdisziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Also erstens können wir hier festhalten, Väter sollen ihre Autorität nicht missbrauchen. Die Väter werden hier besonders angesprochen, weil sie wohl eher dazu neigen als die Mütter. Trotzdem sind die Mütter natürlich auch mit angesprochen. Denn die moralische Strahlkraft dieses Gebotes die geht ja weiter. Ja, es ist immer falsch, Zorn zu provozieren oder Menschen zum Zorn zu bringen. Ja, auch in anderen Beziehungen, Lehrer, Schüler oder Meister und Lehrling, das ist nicht gut, wenn man es so überzieht, wenn man es so übertreibt, dass der andere zornig wird, weil diese zornige Reaktion bewirkt ja, dass das Herz hart wird, ja, dass der Verstand sich zumacht, dass man auch gar nicht mehr empfänglich ist für Argumente, sondern dass man nur noch sich hart macht und auf Gegenwehr aus ist und sagt so, jetzt werde ich es dem anderen aber auch zeigen, ne? Und dann kann man nicht mehr vernünftig miteinander umgehen und normal miteinander reden. Das sollen die Väter und die Mütter natürlich auch. Sie sollen ihre Kinder nicht zum Zorn bringen. Sie sollen es nicht überziehen mit der Strafe, mit der Disziplin. Man soll die Kinder nicht überfordern. Ihr wisst, ihr gehört natürlich nicht dazu, zu dieser Gruppe von Menschen, aber manche Eltern, die wollen aus ihren Kindern unbedingt Genies machen. Ne? So nach dem Motto, wenn wir schon nicht berühmt geworden sind, dann sollen die Kinder es wenigstens werden. Und dann werden die Kinder unterstützt und gefordert und überfordert. Und die 2 ist nicht gut genug, es muss eine 1 sein. Und es muss immer die Klassenbeste oder der Klassenbeste sein. Und das kann Kinder total überfordern, ja. Ich meine, wenn dein Kind das so schafft und wenn es ja, das auch so bringt, ist es ja wunderbar, da freut man sich ja. Aber man muss auch sensibel sein und merken, Mensch, wo ist da auch eine natürliche Grenze? Ja? Und nicht jedes Kind, was Blockflöte spielen kann, aus dem wird hinterher ein Beethoven oder was weiß ich. Also da gibt es Grenzen und manches ist schön, wenn es so klappt oder wenn das Kind dazu fähig ist, aber man muss da auch nüchtern sein und sensibel sein. Und ein anderer Grund, dass Kinder zornig werden, ist, dass die Eltern sich nie beim Kind entschuldigen. Ja, es wird so viel gefordert vom Kind und das Kind muss immer alles richtig machen, aber die Eltern machen nicht alles richtig. Ja, die Eltern machen Fehler. Und das sehen die Kinder. Kinder sind da auch sehr feinfühlig. Und in der Pubertät sind sie auch besonders kritisch und sagen, hey Papa, was du da von mir neulich verlangst hast, das machst du aber selber auch falsch. Ne? Und dann müssen wir auch diese Größe haben, uns vor den Kindern zu entschuldigen. Wir dürfen da nicht zu stolz sein, denn sonst verlieren wir die Autorität der Kinder. Ja, sonst werden sie uns nicht mehr achten. Als meine Frau und ich so kurz vor diesem Auszug des ersten Kindes waren, sie ist damals nach Marburg gezogen, hat da studiert, das ist weit weg. Und da haben wir uns nochmal verabredet mit ihr, mit unserer Larissa zum Essen, sind extra in ein Restaurant gegangen und haben gesagt, du Larissa, wenn es irgendwas gibt, wo wir uns schlecht verhalten haben, wo wir uns dir gegenüber nicht in der richtigen Art verhalten haben, dann möchten wir dich bitten, dass du uns das auch nochmal sagst und dass wir uns entschuldigen und dass wir dich um Entschuldigung bitten. Und das war ein sehr guter Abend und einige Dinge sind nochmal zur Sprache gekommen und das war einfach meiner Frau und mir wichtig, dass wir, wenn diese räumliche Trennung jetzt stattfindet, dass man nochmal so im Reinen auch ist, ja, versteht ihr? Und es gibt immer Dinge, wo man vergessen hat, sich zu entschuldigen und wo es wichtig ist, dass keine bitteren Dinge so zwischen einem bleiben. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, Mensch, wenn ich dazu höre, dann ist Familie aber auch ganz schön viel Stress. Und das ist mir zu viel Stress. Also dann bleibe ich lieber alleine, bleib lieber Single, dann kann ich leben, wie ich will und muss da nicht immer gucken und Rücksicht nehmen und so. Vielleicht habt ihr auch mal drüber nachgedacht, warum Jesus eigentlich in eine Familie hineingeboren wurde. Es hätte ja auch anders stattfinden können. Ne? Hätte ja ein Engel kommen können und das Baby da in den Tempel legen können und den Priester sagen, so, nun kümmert ihr euch mal drum hier oder so. Aber Jesus wurde in eine Familie geboren. Ja, er hatte 4 Brüder, er hatte mehrere Schwestern, also mindestens 2. War also eine große Familie, mindestens 7 Kinder. Und da ging ganz schön was ab. Da können wir von ausgehen, ja. Da war nicht immer alles nur eitel Sonnenschein, sondern das war eine ganz normale Familie. Und ich glaube, dass das so sein sollte, damit Jesus auch das kennenlernt. Ja, dass er auch weiß, wie es in der Familie zugeht. Denn manche Dinge, die lernt man nur in der Familie. Die lernt man nicht, wenn man irgendwo alleine aufwächst. Ja, diese ganzen sozialen Verhaltensweisen, etwas teilen, ja, Rücksicht nehmen, auf andere zugehen, das lernt man in der Familie. Und Jesus hat das auch dort gelernt. Und zweitens weiß er, wenn wir Probleme mit unserer Familie haben, weiß Jesus ganz genau, wovon wir sprechen. Ja? Er hat auch Familie erlebt und ist da aufgewachsen. Also Familie ist wirklich etwas Positives, etwas, was Gott auch möchte, was Gott will. Damit meine ich nicht, dass jeder jetzt 7 Kinder kriegen muss oder so. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber ich denke, wir sollten da ein grundsätzliches Ja dazu haben, zur Familie. Okay, und dann, ja, wie ist das mit der Erziehung? Erziehung bedeutet im griechischen Paideia, daher kommt unser Wort auch Pädagogik, kommt da daher. Und das bedeutet ganz einfach, ein Kind aufziehen bis zur Erwachsenenreife. Also bis es so weit ist, dass es selbstständig leben kann. Das meint, dass wir das Kind versorgen mit allem, was es braucht. Das ist ja sehr vielseitig. Es bedeutet nicht nur, dass der Kühlschrank immer gefüllt sein soll, sondern dass wir auch Werte vermitteln, dass wir den richtigen Weg zeigen, dass wir Dinge erklären, Zusammenhänge erklären. Ich fand das immer total interessant, wenn mir jemand Zusammenhänge erklärte, zum Beispiel in der Geschichte. Wir hatten so einen guten Geschichtslehrer, der konnte das gut. Ja, der hat nicht nur die verschiedenen Epochen, ist er nicht nur mit uns durchgegangen, sondern wie hängt das zusammen? Warum hat sich die eine Epoche aus der anderen entwickelt und so? Und das war später auch, als ich auf der Bibelschule war, da hatten wir auch so einen guten Lehrer, der Kirchengeschichte mit uns gemacht hat. Und das fand ich so spannend, die Zusammenhänge zu erkennen, auch in der Bibel. Ja? Dass man nicht nur jedes der 66 Bücher für sich sieht, sondern ja, wo gehen da rote Linien durch? Wie kann man das verknüpfen? Und das ist eine wichtige Aufgabe, die Eltern haben. Ja, den richtigen Weg zeigen, wie es Christus entspricht. Das heißt, Kinder mit den Werten der Bibel und im Geist Christi lehren. Und auch hier, ja, wie immer, wie auf den verschiedenen Gebieten, ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur den Buchstaben des Wortes lehren, sondern den Geist der Liebe und der Wertschätzung auch vermitteln und erleben. Dass Kinder das erleben in unseren Familien. Ich erinnere mich noch so gut daran, wie ich mit meinem Vater damals in einer libanesischen Familie war, die er betreut hat, so ehrenamtlich. Und wie er da in dieser Großfamilie saß, das waren auch viele Kinder, ich glaube 6 oder 7 Kinder, und wie er denen Geschichten aus der Bibel erzählte. Also so ganz frei, so mit seinen Worten. Und die Familie hörte staunend zu. Das waren Muslime. Und ich habe meinen Vater beobachtet und ich habe auch gestaunt, wie er das machte. Ja? Das habe ich nie vergessen. Oder meine Mutter, die hat manchmal Sterbende im Krankenhaus betreut, also Leute, die keine Angehörigen hatten oder beziehungsweise Angehörige, die dann erst kamen, wenn der Kranke gestorben war. Das gibt es ja leider auch. Und sie wurde dann angerufen und hat gesagt, ja, haben Sie gerade mal Zeit und so, hier ist jemand. Und dann hat sie da manchmal einen halben Tag bei so einem sterbenden Person gesessen, hat die Hand gehalten, hat mit ihr manchmal Kirchenlieder gesungen oder noch mit ihnen gebetet. Und wenn sie nach Hause kam, war sie echt erschöpft, aber auch total erfüllt. Ja, die war total glücklich und hat uns das auch erzählt. Und das fand ich total klasse. Also da war sie mir richtig ein Vorbild. Ja, wir Eltern, ich glaube, wir lehren mehr mit unserem Vorbild als mit unseren Worten, oder? Ist das nicht so? Wenn man an seine eigenen Eltern auch denkt, was einem so im Gedächtnis geblieben ist, das sind oft die Dinge, die man erlebt hat, die man gesehen hat an ihnen. Ja, wie haben sie reagiert? Wie sind sie mit Gästen umgegangen? Wie sind sie mit Problemen umgegangen, mit Spannungen? Wie haben sie sich da verhalten? Oft ist es so, dass wir uns jetzt genauso verhalten, ja, weil wir dieses Vorbild noch in uns haben. Ja, und dann gibt es dieses Wort nuthesia im Griechischen, das heißt ermahnen, zurechtweisen, also mit Disziplin, Grenzen setzen, konsequent sein. Das beinhaltet auch manchmal Strafe, obwohl wir das nie gerne tun, aber manchmal ist das auch nötig, damit ein Kind spürt, ich habe hier eine Grenze überschritten, das ist nicht in Ordnung, das hat Konsequenzen. Aber diese Strafen sollten immer altersgerecht und individuell auch abgestimmt sein. Ja, es gibt empfindsame Kinder, da braucht man nur mal die Stimme ein bisschen erheben, dann fängt er schon an zu weinen. Und andere Kinder, die lachen nur darüber, ne? Da muss man schon ein bisschen härtere Dinge nehmen. Aber man muss eben auch sein Kind kennen und sich darauf einstellen. Aber ich möchte nochmal auf dieses griechische Wort nuthesia zu sprechen kommen. Das heißt wörtlich in den Verstand hineinlegen. Und ich finde, wir haben im Deutschen noch ein schöneres Wort, das heißt ans Herz legen. Ja, ich lege dir etwas ans Herz. Das ist mehr als nur dem anderen eine Information zu geben. Ja, so wie man auf dem Computer auch eine Information abspeichern kann. Ans Herz legen, das heißt eigentlich das Innere des Kindes berühren. Ja, es beeindrucken, durch ein Vorbild, durch etwas, was einen selber berührt hat. Das merken Kinder immer etwas, wenn wir über etwas sprechen, was uns selber wirklich wichtig ist, was uns selber total berührt hat, das kann sie auch berühren. Das sind die Momente, die ein Kind oft das ganze Leben begleiten und die Beziehung zu den Eltern entscheidend prägt. Ja, meine Frau und ich, wir können auch aus der Team F-Arbeit nur jedem Elternpaar empfehlen, solche Seminare zu besuchen oder auch gemeinsam gute Bücher zu lesen. Als wir damals anfingen als Ehepaar, da war das gerade erst so im Entstehen, dass es überhaupt so Erziehungs- und Eheseminare gab. Und dann haben wir uns gute Bücher gekauft, christliche Bücher über Erziehung, über Familie. Und die haben wir gemeinsam gelesen. Und das finde ich total gut, wenn man nicht nur alleine was liest, sondern wenn man dann mal so ein Kapitel, das muss ja nicht gleich das ganze Buch sein, aber ein Kapitel mal gemeinsam liest und sich dann darüber austauscht. Und dann merkt man, dass man unterschiedliche Meinungen manchmal dazu hat. Und dass der andere aus einer anderen Familie kommt und dass, ja, ich habe das immer so erlebt bei meinen Eltern. Und ja, und ich ganz anders. Ja, was wollen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig? Ja, worauf einigen wir uns? Wie wollen wir zum Beispiel für Disziplin sorgen bei den Kindern? Ja, wie wollen wir sie in der Schule fördern? Wie wollen wir schöne Erlebnisse mit ihnen machen und planen? Und so weiter, gibt so viele Themen. Also da kann ich euch nur ermutigen, wenn ihr vielleicht so am Anfang steht, eurer Ehe oder Familie, dass ihr gemeinsam wirklich gute Bücher lest darüber. Viele Sachen machen wir auch instinktiv richtig. Ja, also man hat ja so dieses, wie sagt man, den gesunden Menschenverstand und darauf kann man sich auch oft verlassen. Aber manche Sachen macht man ja auch falsch. Ja, siehe Davids Familie, weil wir einfach selber schlechte Vorbilder hatten. Oder auf manchen Gebieten vielleicht. Ja. Ja, ich komme schon zum Schluss. Also wir haben heute einiges über das vierte Gebot gehört. Die Eltern sollen wir ehren. Und außerdem auch über Kindererziehung, was man natürlich jetzt nicht in der ganzen Tiefe und Breite behandeln konnte. Aber was ich eigentlich auch damit zeigen wollte, beides gehört zusammen. Ja, das Gebot, ehre deine Eltern, das hängt ganz eng damit zusammen, dass wir selber auch von unseren Kindern geehrt werden. Weil die Kinder beobachten uns, wie wir mit unseren Eltern, ich sag mal mit den Alten umgehen, ja, vielleicht schon im Altersheim sind oder wie auch immer. Und so werden sie uns später auch behandeln. Ist doch ganz logisch. Ja, sie sehen an uns das Vorbild, das Muster. Und so wie wir sie erziehen und die Werte, die wir ihnen mitgeben, die werden unsere Kinder wiederum ihren Kindern, also unseren Enkeln, weitergeben. Das hängt alles zusammen. Und was mir auch wichtig war, möchte ich auch mal wiederholen, dieser Unterschied zwischen einem Verbot oder Gebot des Alten Testaments und der neutestamentlichen Erinnerung eigentlich, ja, ihr seid jetzt Gottes Kinder und deshalb ist es doch für euch normal, dass ihr jetzt anders handelt. Ja, ihr habt doch den Heiligen Geist empfangen, ihr seid wiedergeboren, ihr seid neue Menschen. Ja, deshalb es ist doch euer normales Empfinden jetzt, dass ihr eure Eltern gerne ehrt, dass ihr eure Kinder gut erzieht, dass ihr ihnen gute Werte mitgibt. Das ist doch euer, ja, das, was Gott in euch hineingelegt hat. Und so soll es sein. Und ich finde immer, wenn wir in einer guten Beziehung mit Gott bleiben, einer engen Beziehung, die lebendig ist, dann werden auch unsere Beziehungen untereinander heil. Oder? Ist nicht so? Ja, dann können wir auch wieder mit dem Ehepartner gut umgehen, dann können wir mit unseren Kindern gut umgehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Beziehung mit Jesus, dass die in Ordnung ist. Und dazu dient ja auch dieser Gottesdienst. Ja, auch das Abendmahl, was wir gleich noch feiern. Auch diese Wiederholung immer wieder. Ja, manchmal könnte man denken, Mensch, Abendmahl haben wir schon so oft erlebt, ja. Müssen wir das jetzt schon wieder feiern? Ja, weil es geht immer wieder auf die Beziehung, die Jesus mit uns haben möchte. Und dass er uns immer wieder die Hand ausstreckt und sagt, hier, ich bin doch da, schlag doch ein. Ich will dir das geben, was du brauchst. Amen.